Liebe Gemeinde, in der vergangenen Woche konnten alle Hannoveraner besonders stolz sein. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Eine Beratungsgesellschaft, Ernst & Young, hatte Unternehmer gefragt, welche Großstädte in Deutschland bei Ihnen besonders beliebt seien. Und bei diesem Ranking, also bei dieser Rangliste, da landete, was nicht verwunderte, München ganz oben. Aber dann auf Platz 2 kommt schon Hannover. Noch vor Düsseldorf, Nürnberg, Stuttgart, sorry Hamburg, Frankfurt, kommt Hannover. Und man hat natürlich geguckt, was wird besonders geschätzt. Die Grünflächen, die fehlen, die Verkehrsanbindung, Infrastruktur, Hochschulen, Forschungsinstitute schneiden besonders gut ab, ärztliche Versorgung, sogar die Umweltsituation. Man höre und staune. Solche Bewertungen und Beurteilungen sind natürlich immer umstritten. Ist die Frage, wie objektiv ist das? Wie gerecht? Was sind die Maßstäbe? Immer wenn man etwas beurteilt, besteht ja die Gefahr, dass es ungerecht und willkürlich wird. Und darum würden manche am liebsten ganz darauf verzichten, überhaupt irgendwelche Beurteilungen vorzunehmen. In der Anfangsgeschichte der jungen Gemeinde, in unserer Predigtreihe jetzt über die Apostelgeschichte, da haben wir gesehen, dass die Apostel immer wieder in die Situation kamen, wo sie Beurteilungen vornehmen mussten. Und wo sie dann auf der Basis dieser Beurteilung auch Entscheidungen zu treffen hatten. Letzten Sonntag haben wir gesehen diesen Ärger, den es mit der Speisung der hellenistischen Witwen gab, Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. Vor einigen Wochen haben wir dieses Drama um Ananias und Sapphira miterlebt, Apostelgeschichte 5. Da musste bewertet werden. Da musste entschieden werden. Und Gott hat ihnen auch massiv dabei geholfen. Und wir fragen uns, wie haben Petrus und Johannes und ihre Kollegen das damals geschafft? Nun, sie waren vorher 3 Jahre lang von Jesus dafür ausgebildet worden. 3 Jahre lang vorbereitet auf diese verantwortungsvolle Aufgabe. Und eben auch darauf vorbereitet, wie man besonnen und gerecht zu Urteilen kommt. Und für uns ist nun gut, dass das Unterrichtsmaterial, dass die Grundlagen dieser Ausbildung im Neuen Testament vorliegen, dass sie festgehalten sind. Und dadurch sind sie auch für uns zugänglich. Und darum können wir heute in einem Exkurs zu unserer Predigtreihe auch eine solche Lektion von dem Herrn Jesus Christus mitbelegen, gewissermaßen. Da geht es nämlich genau um diese Frage des Beurteilens und Bewertens. Dieser Kurs findet sich in Matthäus 7, 1 bis 5. Hier beginnt das letzte Kapitel der Bergpredigt und Sie haben diesen Text vor sich. Da sagt der Herr Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber? Den Splitter in deines Bruders Auge. Und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen Auge. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem eigenen Auge. Du Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Die Bergpredigt steuert in diesem 7. Kapitel langsam auf ihren Höhepunkt zu. Das ist das letzte Kapitel, Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7. Und Jesus macht den Jüngern deutlich, Gott beurteilt dein Leben. Keiner kann vor diesem Urteil ausreißen. Auch die mächtigsten Kontrolleure werden kontrolliert. Man fragt immer, wer kontrolliert eigentlich die Kontrolleure? Das ist hier schon mal eine Antwort. Auch die höchsten Richter werden gerichtet. Und nicht von irgendeiner Kommission für höhere Gerechtigkeit, sondern von Gott selbst. Und natürlich ist das Wichtigste bei diesem Richten Gottes, wie unser persönliches Verhältnis zu Gott aussieht. Daran entscheidet sich, ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle kommen. Das ist schon mal von vornherein klar. Das entscheidet sich an unserem persönlichen Verhältnis zu Gott. Aber Gott wird auch beurteilen, wie wir mit anderen Menschen umgegangen sind. Und um dieses sensible Thema geht es in den Versen, die wir jetzt da vor uns haben. Da redet der Herr Jesus darüber, wie seine Leute, also die Christen, miteinander umgehen. Genauer gesagt, wie sie einander beurteilen, wie sie übereinander denken und wie sie übereinander reden. Und Jesus sagt, auch das wird Gott beurteilen. Auch das wird Folgen haben, Konsequenzen. Und Jesus formuliert das zunächst als Warnung. Er sagt in Vers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also passt auf. Und nun müssen wir genau hingucken und erstmal erklären, was Jesus hier nicht meint, damit es keine Missverständnisse gibt. Also Jesus meint hier nicht so ein allgemeines zwischenmenschliches Gesetz, wie wir das aus Sprichwörtern kennen, so nach dem Motto, wie es in den Wald reinschallt, so schallt es wieder raus. Also wenn du besonders streng bist mit anderen, dann wundere dich nicht, wenn sie auch streng sind mit dir. Das ist hier nicht gemeint. Oder auch dieses Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also wenn du willst, dass man dich in Ruhe lässt, dann lass du gefälligst auch die anderen in Ruhe. Nein, das ist hier nicht gemeint. Sondern Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Nämlich von Gott. Das ist hier dieses typische Passiv, dieses göttliche Passiv. Da wird kein Subjekt genannt und es ist klar, dass er mit Gott gemeint ist. Damit ihr nicht gerichtet werdet von Gott. Darum geht es. Und in Jakobus 5, Vers 9 zum Beispiel heißt es ganz ähnlich, murrt nicht gegeneinander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet, siehe, der Richter steht vor der Tür. Und dieser Richter, der vor der Tür steht, ist Gott. Also, das steht hier im Mittelpunkt. Auch Richter werden gerichtet, nämlich von Gott zur Rechenschaft gezogen. Aber was heißt nun richten? Wovor sollen wir uns hüten? Der russische Dichter Leo Tolstoi dachte, hier sei jedes staatliche Gericht gemeint. Also jedes Oberlandesgericht, jedes Bundesverfassungsgericht, jedes Kreisgericht. Aber das kann nicht sein, denn die Bibel betont, Gerichte sind nötig, sonst gibt's Chaos. Andere sagen, naja, du sollst nicht richten, das heißt, lass fünfe gerade sein. Du musst dich jeder Kritik enthalten. Sei nicht so konsequent, fälle kein Urteil. Sag nur nie was Negatives. Denn das ist schon richten. Mach's wie Gamaliel, lass die Sache einfach auslaufen und sieh, was als Ergebnis dabei herauskommt. Aber das kann auch nicht gemeint sein. Denn Jesus selbst hat wenige Verse danach massiv geurteilt. In Vers 6 sagt er, wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Also nur ein Vers danach. Und in Vers 15 spricht er von falschen Propheten, die enttarnt werden sollen. Also es kann hier nicht gemeint sein von Jesus, dass wir alles stehen lassen, dass wir alles laufen lassen. Aber was meint Jesus dann, wenn er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht von Gott gerichtet werdet? Ich hoffe, wir werden in ein paar Minuten die Antwort haben. Zunächst mal wollen wir festhalten, dass das griechische Wort für richten erstmal gar nichts Negatives meint, sondern das kann ganz unterschiedliche Dinge bezeichnen. Es kann heißen, beurteilen, unterscheiden, verstehen, verurteilen. Es hat ein breites Bedeutungsspektrum, das Wort krino für richten. Es kommt also jeweils auf den Zusammenhang an, ob es ein gutes Richten oder ein schlechtes Richten ist. Ein richtiges Richten oder ein falsches Richten. Und was Jesus mit dem falschen Richten meint, das erklärt er ab Vers 3. Und was Jesus mit dem richtigen Richten meint, das erklärt er in Vers 5. Wir werden das also gleich sehr konkret sehen. Aber zunächst schickt der Herr Jesus dem Ganzen eine Grundregel voraus in Vers 2, die wir bei allem Richten und Urteilen berücksichtigen müssen, auch dort, wo es in positiver Absicht geschieht. Und das heißt, Vers 2, nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das ist also der erste Merksatz, den wir uns festhalten wollen. Richten ist riskant. Das ist das Erste. Richten ist riskant. Jesus spricht ja nicht mit den Pharisäern, sondern zu Christen, also zu Menschen, die Kinder Gottes geworden sind. Zu Menschen, die persönlich an Jesus glauben. Er spricht hier zu Menschen, die sich bekehrt haben. Zu denen redet er. Und er sagt, Leute, so wie ihr andere, also hier geht es vor allem um die Mitchristen, wie ihr andere richtet, so wird euch Gott richten. Das heißt, so wie ihr andere beurteilt, so wird euch Gott beurteilen. Der Standard, mit dem ihr andere messt, wird auch als Maßstab an euch angelegt werden. Ich kann Ihnen sagen, dieser zweite Vers ist der schwierigste, und wenn wir den geschafft haben, dann werden die anderen Zusammenhänge sich uns dann sehr schnell, denke ich, erschließen. Also hier durch diesen zweiten Vers müssen wir durch. Den müssen wir begreifen. Manche Christen wundern sich und sagen, wie ist das denn möglich? Derselbe Jesus sagt doch an anderer Stelle, dass wir durch den Glauben gerettet werden, dass Gott uns die Schuld vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Wir kommen doch in den Himmel nicht durch unser richtiges Verhalten, sondern dadurch, dass wir Jesus um seine Erlösung bitten. Das ist wahr. Das gilt uneingeschränkt. Gerettet werden wir dadurch, dass der Herr Jesus uns unsere Schuld vergibt, dass wir ihn als unseren Retter und unseren Erlöser anrufen. Wie kann er uns dann noch richten, wenn er uns denn schon gerettet hat? Das ist eine spannende Frage. Die Bibel lehrt doch eindeutig, dass es für Christen Gewissheit gibt. Gewissheit des Heils. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich trennen können von Christus, sagt Paulus. Das stimmt auch. Das gehört auch zu den Privilegien, die wir als Christen haben, dass wir wissen dürfen, wir kommen an im Himmel. Was meint Jesus dann mit diesem Gericht? Jedenfalls nicht das Gericht, in dem es um Himmel und Hölle geht. Wir müssen wissen, dass die Bibel verschiedene Gerichte kennt. Eines davon ist das sogenannte jüngste Gericht. Wenn dieses jüngste Gericht kommt, ist verloren. Der endet in der Verdammnis. In dieses jüngste Gericht kommen alle, die den Aufruf von Jesus zur Umkehr gehört haben und sich trotzdem nicht zu ihm bekehrt haben. Die kommen in dieses jüngste Gericht. Egal wie religiös oder kirchlich sie gewesen sind, egal ob sie getauft oder konfirmiert waren oder was auch immer, wenn sie nicht persönlich vor dem Herrn Jesus Christus zugegeben haben, dass sie seine Rettung und Vergebung und Erlösung brauchen, dann kommen sie in dieses Gericht und dann werden sie auf ewig verloren sein. Das wird bitter. Die Christen haben mit diesem jüngsten Gericht nichts mehr zu schaffen. Das ist das große Vorrecht all derer, die zu dem Herrn Jesus wirklich als ihrem Herrn und Heiland gehören, die sich an ihn klammern, die ihm vertrauen. Die haben die Vergebung von Jesus, die haben die Fahrkarte für den Himmel gelöst durch den Glauben an Jesus Christus, durch die Hingabe an ihn als unseren Retter. Die haben schon jetzt in ihrem Lebenspass das Visum für Gottes herrliche Welt. Wir haben durch Jesus das Visum für Gottes herrliche Welt in unserem Lebenspass. Das ist großartig. Wir sind Gottes Kinder geworden. Und Gott wird seine Kinder nicht verstoßen, das hat er versprochen. Diejenigen, die wirklich seine Kinder sind. Aber Gott erzieht seine Kinder. Und so wie Eltern ihre Kinder aus Liebe manchmal strafen müssen, damit sie bestimmte Dinge lernen, genauso sagt Gott, dass er seine Kinder, dass er seine Christen manchmal strafen und richten muss, damit wir bestimmte Dinge lernen. So ist das. In Hebräer 12, Vers 6 heißt es, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Das heißt, den erzieht er und schlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Und das meint Jesus hier, wenn er zu Christen sagt, dass Gott sie richten wird, nicht um sie zu verdammen, sondern um sie zu verändern. Noch früher, als unsere Kinder klein waren, haben sie auch ab und zu mal so einen Klaps gekriegt, nicht so häufig, aber wenn es nötig war. Und dann haben wir sie natürlich nicht grün und blau geprügelt, können Sie ja nochmal nachfragen. Aber so, dass man es schon auch ein bisschen merken sollte natürlich, sonst lernt man ja nichts draus. Und genauso macht es Gott mit seinen Kindern. Wenn er sie richtet, es tut uns manchmal weh, aber es macht uns nicht kaputt. Es soll uns aufrichten, es soll unserem Besten dienen. Und darum schreibt Paulus ja in 1. Korinther 11, Vers 32, wenn wir Christen gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt oder erzogen, um nicht mit der Welt verloren zu gehen. Also, das ist Gottes Erziehung mit seinen Kindern. Und jetzt verstehen wir, was hier gemeint ist. Gott erzieht uns auch dadurch, dass er uns richtet. Und jetzt müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Nicht jede Schwierigkeit, die uns in unserem Leben begegnet, ist eine Strafe oder Erziehungsmaßnahme, eine direkte Erziehungsmaßnahme Gottes. Manches wird von Gott auch zugelassen als Prüfung. Manches wird von Gott auch zugelassen, weil er es genau kontrolliert und weiß, es muss letztlich zu unserem Guten dienen. Also wir können nicht sagen, da ist einer krank geworden, da hat Gott ihn jetzt aber besonders hart rangenommen. Das steht uns absolut nicht zu. Wir Menschen können das sowieso nicht beurteilen, wo Gott richtend eingreift. Wir sollen auch da nicht spekulieren drüber, nicht bei uns selbst und nicht bei anderen. Sondern unsere Bitte soll sein, bewahre uns, Herr, in allem und lass alles dazu dienen, dass es mein Vertrauen zu dir stärkt und dass es mich in der Abhängigkeit zu dir immer fester wachsen lässt. Und um dieses erzieherische Richten Gottes geht es hier in Vers 2. Also, Jesus sagt hier, sei vorsichtig, denn nach welchem Recht du richtest, wirst du gerichtet werden. Das heißt, wenn ihr mit euren Brüdern barmherzig und liebevoll und nachsichtig umgeht, dann wird Gott in seinem Erziehungshandeln mit euch entsprechend auch mit euch verfahren. Aber wenn ihr noch hartherzig und erbarmungslos und ungerührt auf eure Mitchristen draufhaut, dann wird Gott trotzdem liebevoll und barmherzig mit euch sein. Aber gerade deshalb wird er so an euch arbeiten müssen, dass er eure Kanten abschleift. Er wird euch so richten und so erziehen, wodurch auch immer, dass diese Kanten nach und nach geglättet werden zu eurem Besten. Denn Gottes Gericht ist immer Liebe. Und auch dort, wo Gott uns hart anfassen muss, ist es immer Liebe. Und das meint Jesus hier in Vers 2. Da sagt er zu den Christen, also zu denen, die mal mit ihm im Himmel zusammen sein werden. Denn nach welchem Recht gerichtet werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das heißt nicht, wenn ihr noch hartherzig seid, dann wird Gott euch zur Vergeltung auch hart dran nehmen. Sondern das heißt, so wie dein gegenwärtiger Zustand ist, entsprechend muss Gott seine Erziehungsmethode anwenden, um mit dir ans Ziel zu kommen. So wie dein Zustand ist, entsprechend muss Gott seine Erziehungsmethode anwenden, um mit dir ans Ziel zu kommen. Es geht also nicht um Vergeltung, sondern um Veränderung, um Reinigung, um Erziehung. Und die Bibel sagt deutlich, das geschieht nicht nach dem Tod in einem Fegefeuer, so wie sich das der Katholizismus vorstellt, sondern das geschieht hier, solange wir hier auf dieser Erde sind. Also Jesus sagt, Gott ist ein Pädagoge. Und Gott benutzt als guter Pädagoge, je nach eurem Zustand, das angemessene Erziehungsmittel. Und manche Erziehungsmaßnahmen könnt ihr euch sparen, wenn ihr gleich lernt, Gottes Willen zu tun. Das ist ja mit den Kindern auch so. Manches braucht man dann gar nicht erst anzuwenden, wenn sie gleich gehorchen. Und so ist es mit uns, unserem Vater im Himmel gegenüber ganz genauso. Wenn ihr euch in eurem Umgang mit euren Schwestern und Brüdern gleich an Gottes Willen haltet, müsst ihr an dieser Stelle nicht so streng von Gott auf den Weg gebracht werden. Das ist hier die Aussage. Also Jesus zeigt, wie wichtig es ihm ist, wie wir miteinander umgehen. Dass er darauf so achtet, wie wir miteinander umgehen. Das ist nicht nebensächlich. Das ist nicht sozusagen, naja, unter ferner Liefen. Natürlich ist entscheidend unser Verhältnis zu Gott. Aber dem Herrn Jesus ist es auch wichtig, wie wir miteinander verfahren. Und gerade wenn es Spannungen gibt, gerade wenn nicht eitel Sonnenschein herrscht, dann stellt er diesen Grundsatz an den Anfang. Richten ist riskant. Und wir müssen bedenken, dass je mehr Verantwortung wir tragen und je mehr wir erkannt haben, wir umso sorgfältiger auf uns aufpassen müssen. Je größer unsere Kenntnis von Gottes Wort ist, umso größer unsere Verantwortung. Und Jesus schärft unser Gewissen. Er sagt, pass auf, richten ist riskant, weil Gott darauf reagiert und entsprechend auf uns eingeht. Es hat Folgen für uns, wie wir uns verhalten. Von dem persischen König Kambyses wird Folgendes berichtet. Einer seiner höchsten Richter hatte Bestechungsgeld genommen und bewusst ein falsches Urteil gefällt. Bestochen. Passiert bis heute. Als die Sache rauskam, ließ Kambyses Folgendes machen. Er ließ den Richter töten und ihm dann anschließend die Haut abziehen. Und mit dieser Haut wurde dann der Richterstuhl überzogen, von dem die Urteile gefällt wurden. Das ist eine drastische Maßnahme. So als Erinnerung, als Mahnung für jeden kommenden Richter, wenn du das Recht beugst, dann riskierst du deine Haut. Wer das Recht beugt, riskiert seine Haut. Das war die Message. Eine interessante Maßnahme. Nun, richten ist riskant, heißt das. Jesus erzieht uns sehr viel behutsamer. Das müssen wir ja auch mal sagen. Aber doch mit großem Ernst. Und jetzt ist natürlich eine Gefahr. Wenn Jesus so ernst auf diese Tatsache hinweist, dass richten riskant ist, Dann wagt es irgendwann gar keiner mehr, überhaupt noch was zu sagen. Ja, dann gehen wir alle in Deckung und verschwinden in den Schützengräben und sagen, ach, ich mische mich lieber gar nicht erst ein. Ich riskiere das nicht, vielleicht richte ich dann ja falsch und dann entscheide ich lieber gar nichts mehr. Aber genau das will ja Jesus nicht erreichen. Und darum lässt er uns nicht mit dieser Mahnung stehen, sondern er wird konkret. Der Jesus zeigt uns jetzt, wie richtiges Urteilen aussieht und wie falsches Urteilen aussieht. Wie das geht. Und dazu erzählt der Herr Jesus eines seiner berühmten Beispiele. Ein besonders krasses Beispiel. Es stammt aus der Tischlerwerkstatt, also aus dem Beruf, den Jesus bei seinem Adoptivvater Josef erlernt hatte. Und da heißt es in Vers 3, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem eigenen? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem eigenen Auge. Was für ein Bild. Jesus zeigt uns also zuerst, wie wir es nicht machen sollen. Und das ist unser zweiter Punkt. Falsch, Doppelpunkt, blindes Verurteilen. Also Punkt 1, Wahrrichten ist riskant. Punkt 2, falsch, Doppelpunkt, blindes, im wahrsten Sinne des Wortes, blindes Verurteilen. Jesus hat mit seinen Worten ja hier eine Karikatur gemalt. Ja, der Mann hat ein dickes Problem, er hat einen dicken Balken im Auge. Aber das Schlimmste ist, der merkt das gar nicht. Anstatt zum Augenarzt zu gehen, will er lieber selber Augenarzt spielen. Ist doch komisch, ja? Er will bei seinem Bruder der Augenarzt sein. Und Jesus sagt, guck dir diese Karikatur an, guck dir den Mann an, der ist so sehbehindert, dass er gar nicht merkt, wie sehbehindert er ist. Der Fremdkörper in seinem Auge hat ihn so blind gemacht, dass er gar nicht mehr merkt, dass da ein Fremdkörper drin ist. Hier passt wirklich der Spruch, er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Man könnte auch sagen, er sieht den Balken vor lauter Holz nicht. Er sieht die Sünde vor lauter Sünde nicht. Das ist das Problem. Und Jesus zeichnet dieses absurde Bild. Er sagt, Leute, so schlimm kann eure Blindheit werden. Und was ist unser Balken? Welche Sünde kann ein Christen so blind machen, dass er sie nicht mehr als Sünde erkennt? Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Eine besonders drastische ist unsere Selbstgerechtigkeit. Wir finden uns so klasse. Wir werden so unsensibel wie unsere Schuld. Wir sind so begeistert von uns selbst. Und merken gar nicht, dass an vielen Stellen unser Leben doch nicht mit dem übereinstimmt, was der Herr von uns will. Das kann ganz schnell passieren. Wir werden stumpf in unserem Gewissen. Oder wie Johannes mal schreibt im 1. Brief, Kapitel 1, Vers 7, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und das kann uns ganz schnell passieren. Selbstgerecht. Selbstgerechtigkeit als dicker Balken. Kann man sagen, wodurch entsteht solche Selbstgerechtigkeit? Solche Blindheit für unsere Schuld. Nun, das kann zum einen dadurch geschehen, dass eine Sünde in unserem Leben da ist, die wir nicht bereinigen. Nehmen wir doch mal als Beispiel den David. Wir haben ja den Bericht vorhin gehört aus 2. Samuel 12. Der hatte Ehebruch und Mord auf dem Gewissen. Der hatte mit der Bathseba geschlafen und ihren Mann Uriah töten lassen. Und der hat es verdrängt. Und Nathan erzählt ihm jetzt diese Geschichte. Von dem reichen Mann, der einem armen Mann noch das letzte Schaf klaut. Und er fragt dann David so blauäugig, was soll er tun? David ist empört oder unmöglich, der Mann muss bestraft werden. Wie kann er dem Armen dieses eine Schäfchen klauen, das ist das Einzige, das er hat? Und Nathan sagt nur, du bist der Mann. Du bist der Mann. Und da fällt es dem David wirklich wie Schuppen von den Augen und er kapiert, dass der Balken des Ehebruchs und des Mordes in seinem Auge war und er sich aufgeregt hat über den Splitter des Diebstahls bei dem armen Mann in dieser Geschichte. Das ist genau die Situation. Er merkt, ich habe mich über den Diebstahl aufgeregt und ich habe meinen eigenen Ehebruch und meinen eigenen Mord gar nicht mehr ernst genommen. Das ist der Balken im Auge. Und David hatte diese Schuld nicht bereinigt, er hatte das nicht geklärt mit Gott und er war blind geworden für diese Schuld in seiner Selbstgerechtigkeit. Kann es sein, dass in unserem Leben eine Schuld vorliegt, die wir nicht klären, die wir mit uns tragen, ohne dass wir sie Gott genannt haben? Es geht jetzt gar nicht darum, dass wir irgendwie große Grübeleien anstellen und mit irgendwelchen Methoden versuchen, nun den letzten Winkel unseres Herzens zu ergründen. Das schaffen wir sowieso nicht. Sondern es geht darum, dass Gott, wenn er eine Sache dran ist, uns in seinem Wort auch darauf stößt. Und wenn er uns darauf stößt, dann fordert er uns auf, dass wir das in Ordnung bringen, dass wir es vor Gott wirklich als Schuld bekennen und zugeben und dass wir ihn, unseren Herrn, um Vergebung bitten, dass wir das klären und dass, wenn wir irgendwo Schaden angerichtet haben, wir möglichst versuchen, diesen Schaden auch wieder gut zu machen oder einzugrenzen. Aber das Entscheidende ist, dass wir das vor Gott klären und er will, dass unser Gewissen sensibel bleibt. Das kann unsere Selbstgerechtigkeit fördern, eine ungeklärte alte Schuld, oder? wenn wir einfach wenig auf Gott hören. Wenn wir Gott wenig Gelegenheit geben, uns anzusprechen, wenn wir wenig in der Bibel lesen, wenig uns der Verkündigung des Wortes Gottes aussetzen, wenig Zeit mit Gott suchen, dann hat das oft zur Folge, dass wir uns immer mehr mit unseren eigenen Augen sehen und immer weniger mit den Augen Gottes. Dass wir immer mehr unsere eigene schiefe, meist viel zu gute Perspektive von uns selbst kriegen und dass unser Blick auf uns selbst immer unwirklicher wird, immer unrealistischer. Und dann gibt es genau die Wirkung, die der Herr Jesus hier beschreibt. Diese Frucht der Selbstgerechtigkeit, und die äußert sich dann oft in einem blinden Verurteilen, dass ich auf den anderen herabsehe und mich selber herausstelle. Und je mehr ich den anderen kritisiere, umso besser fühle ich mich selbst. Das kennen wir doch emotional, wie so bei einem Flaschenzug. Je weiter der andere Eimer nach unten fährt, umso höher kommt mein eigener Eimer nach oben. Wie schnell geht das? Und je mehr Schuld ich bei dem anderen festmachen kann, umso besser stehe ich selber da. Umso besser fühle ich mich auch. Und irgendwann macht es mir dann Spaß, bei dem anderen Fehler zu finden. Und mein Herz springt innerlich schon in die Höhe, wenn ich wieder etwas entdeckt habe. Das war nicht in Ordnung, das stimmt nicht, das geht nicht. Und dann ist es so, als ob das fast bei mir einen Adrenalinstoß auslöst, wenn ich sowas entdecke und auf sowas aufmerksam werde. Natürlich gestehe ich mir das nicht ein. Denn wenn ich das merken würde, wäre das Spiel ja vorbei. Dann würde ich Gott um Vergebung bitten, dann wäre der Bann gebrochen, dann wäre das ja gut. Und das ist eine Testfrage, liebe Mitchristen. Wenn ich bei einem Mitchristen eine Schuld meine, erkennen zu müssen, tut es mir weh oder tut es mir gut? Muss jeder, denke ich, sich selbst immer wieder prüfen. Tut mir das weh oder tut mir das so richtig gut? Und sage ich es ihm erstmal selbst oder gehe ich damit genüsslich woanders hausieren? Verstehen Sie, das Schlimmste an der Selbstgerechtigkeit ist, dass wir sie nicht merken. Das ist das Gefährliche daran. Die Selbstgerechtigkeit versteckt sich vor uns, sie führt uns an der Nase herum. Und es kann so weit gehen, dass ich fest davon überzeugt bin, ich tue dem anderen, den ich fertig mache, noch etwas Gutes dabei. Ich will ihm ja seelsorgerlich helfen. Aber Jesus entlarvt mich als Heuchler. Und er sagt, sehen Sie mal hier in Vers 4, wie Jesus das beschreibt. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du hast erstmal den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Das ist die Aufforderung von Jesus. Und Heuchler heißt, meine Worte sprechen eine andere Sprache als mein Leben. Ich renne mit dem Balken durch die Gegend und auf meiner Visitenkarte steht Arzt, Augenarzt. Und so werden meine Worte immer hohler und immer weniger abgedeckt durch mein Leben. Und der Druck zur Selbstrechtfertigung wird immer größer, klar. Und dadurch auch der Druck, die Fehler des anderen immer mehr aufzublasen. Ja, da mache ich aus einer Mücke einen Elefanten und für meinen eigenen Mist habe ich 20 Entschuldigungen, um ihn zu verharmlosen. Für mich selber finde ich immer eine Entschuldigung. Warum ich da dem Herrn nicht gehorsam war, warum ich hier gekniffen habe, warum ich dort faule Kompromisse gemacht habe. An Entschuldigungen mangelt es uns allen nicht. Das ist die Situation. Und das ist ein Teufelskreis. Oder man könnte auch sagen, dieses blinde Verurteilen, das ist wie eine Lawine, die, wenn sie einmal losgetreten wird, immer mehr in Schwung kommt und immer mehr unter sich begräbt. Und Jesus macht klar, Leute, das eigentliche Problem sind ja gar nicht die Worte, die er sagt, sondern es ist unsere Haltung, die dahinter steckt. Es ist unser Herz. Es ist unser vergiftetes Herz. Und die Selbstgerechtigkeit macht uns blind für unsere Schuld. Und doch sagt Jesus, es gibt Heilung. Und darauf stößt er uns mit dem letzten Vers 5. Er hat ja oben schon gesagt, dass Gott seine Kinder nicht in der Schuld stecken lässt, dass er sie erzieht, dass er sie notfalls unter Schmerzen erzieht, dass er sie immer mit der richtigen Erziehungsmethode behandelt. Das macht Gott. Und das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass Gott uns zutiefst erschrecken lässt über uns selbst. Wohl dem, der noch erschrecken kann über sich selbst. Dass Gott uns demütigt durch sein Wort, vielleicht durch diese Verse, die wir heute Morgen hier lesen. Dass Gott uns in die Knie zwingt. Dass Gott uns wirklich mit der Diagnose seines Wortes konfrontiert, knallhart. Und dass er uns den Spiegel vorhält und sagt, schau, das bist du. Das weiß vielleicht keiner, dass du so bist, aber ich weiß es. Und es gibt Situationen, da fühlen wir uns vor Gott wie entlarvt. Und wir merken plötzlich, wie erbärmlich wir vor ihm dastehen. Und wohl dem, der solche Situationen kennt. Wohl dem. Und so ist es bei David auch. Er kapiert das. Er sagt, ja, ich bin ein Sünder. Und dann lesen Sie mal zu Hause Psalm 51, wo er deutlich macht, wie er diese Schuld vor Gott verheimlichen wollte und wie Gott ihm das dann aufgedeckt hat. Und dann bekennt er das und dann wird er frei. Und dann bekommt er neue Freude in sein Leben. Und dann bekommt er neue Vollmacht, um Gott zu dienen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir die Dinge vor dem Herrn in Ordnung bringen. Und Martin Lloyd-Jones hat über diesen Bibeltext gesagt, wie gut ist es, dass wir diese Wahrheit nur im Licht des Kreuzes hören müssen, wo Jesus sein Blut für unsere Schuld vergossen hat. Dass das eben nicht einfach ein abstraktes Urteil Jesu über unser Leben ist, mit dem wir irgendwie klarkommen müssen, sondern er sagt uns das im Licht seines Kreuzes von Golgatha, wo er für alle unsere Schuld gestorben ist und wo er für alles die Lösung selbst erwirkt hat. Also, und wenn wir da angekommen sind, wenn Jesus uns die Augen über uns selbst geöffnet hat, und das muss er immer wieder tun, das muss er immer, immer wieder in unserem Leben tun. Und er hat auch versprochen, dass er das tun will. Das macht er ja nicht nur am Anfang, wenn er uns bekehrt, sondern das macht Jesus immer wieder. Und dann kann er uns auch gebrauchen. Vielleicht sogar als Augenärzte, um dann dem Bruder den Splitter aus dem Auge zu ziehen. Und das ist das Dritte und Letzte, was ich noch kurz hier sagen will. Das ist das Ziel, auf das diese 5 Verse hinsteuern. Jesus mahnt uns nicht nur zur Besonnenheit, richten ist riskant. Jesus sagt uns nicht nur, was wir lassen sollen, nämlich dieses blinde Verurteilen, sondern Jesus macht als Schlusspunkt klar, was wir tun sollen. Und richtig ist, also jetzt drittens, richtig Doppelpunkt, klarsichtiges Beurteilen. Also klarsichtiges Beurteilen. Wir sollen ja urteilen. Wir sollen ja den Bruder und die Schwester zurechtbringen. Das sollen wir ja. Aber die Voraussetzung dazu ist, dass uns erstmal der Stachel unserer eigenen Selbstgerechtigkeit gezogen wird. Von dem Herrn Jesus. Schauen Sie, Vers 5 beginnt noch ganz schön hart. Jesus sagt, du Heuchler! Aber wie fährt er fort? Er sagt nicht, du Heuchler, schäm dich und scher dich davon. Jesus sagt nicht, du Heuchler, zieh dich zurück und kümmere dich nicht um die Schuld deines Bruders, du hast selbst genug Dreck am Stecken. Das sagt er auch nicht. Sondern er sagt, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und danach sieh du zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wörtlich heißt das, dann kannst du durchblicken, um herauszuziehen den Splitter aus dem Auge deines Bruders. Klar, der Balken ist weg, dann kannst du durchblicken, um herauszuziehen den Splitter aus dem Auge deines Bruders. Spurgeon hat mal gesagt, besser ein Patient Jesu Christi als ein Doktor der Theologie. Man könnte auch so sagen, ich habe ihm das nicht übel genommen, man könnte auch so sagen, wer ein Patient von Jesus geworden ist, der taugt als Arzt für seine Brüder und Schwestern. So rum geht's. Wer ein Patient Jesu Christi geworden ist, der taugt als Arzt für seine Brüder und Schwestern. Wer seine eigene Schuld begriffen hat, wer seine eigene Anfälligkeit zur Heuchelei erkannt hat, wer selbst von Jesus gedemütigt wurde, im besten Sinne des Wortes, der hat die Voraussetzung, um auch den Bruder und die Schwester zurechtzubringen. Verstehen Sie? Ich habe das neulich von diesem älteren Pfarrer erzählt, der uns als Studenten gesagt hat, ihr müsst euch mit auf die Sünderbank setzen, wenn ihr wollt, dass Menschen bei euch ihre Sünde beichten. Also wer nach der Behandlung durch Jesus den eigenen Balken gesehen hat, der mal in seinem eigenen Auge und Herzen steckte, und das ist vielleicht wie bei so einem Weisheitszahn, manche lassen sich ja die Weisheitszähne rausoperieren und dann haben sie diesen Bollermann in der Hand und sagen so, wow, was war das für ein Riesending. Und so geht's uns oft, wenn der Herr uns den Balken aus unserem Auge zieht, dass wir sagen, meine Zeit, was war da los in deinem Leben? Wie konnte das sein? Wenn der Herr das an uns gemacht hat, wenn er uns das rausoperiert hat, dann werden wir eben nicht mehr von oben herabkommen, sondern im besten Sinne des Wortes von unten. Dann werden wir uns an unsere eigene Schuld noch erinnern. Und dann haben wir die richtige Haltung, um auch dem Bruder und der Schwester zu helfen. Und so hat es Paulus beschrieben in Galater 6, Vers 1. Da hat er gesagt, hören Sie sich mal diesen sanften Ton an. Galater 6, Vers 1, da sagt er, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, auf dass du nicht auch versucht werdest. Da ist genau beides gesagt. Helft ihm zurecht, sanftmütig, behutsam, liebevoll, aber klar. Und passt auf euch selbst. Ihr seid nicht für immer aus dem Schneider, sondern ihr steht auch immer wieder in der Versuchung und müsst auf euch selbst achten, dass der Herr euch bewahrt und euch immer wieder zurechtbringt. Schauen Sie, das ist die Haltung. Das ist die Haltung, um die es Jesus hier geht. Dass wir gewissermaßen aus der Tiefe kommen Und dass wir eben nicht die Sünde des anderen entschuldigen und verharmlosen, das wäre absolut lieblos, das würde ihm gar nichts nützen. Ja, das ist nicht der Mantel der Liebe, den wir dann darüber decken, sondern der Mantel der Gleichgültigkeit und der Harmoniesucht. Wenn wir alles zudecken und alles irgendwie verdrängen, damit es keinen Ärger gibt. Das wäre auch völlig falsch. Jesus sagt nicht, wenn du den Balken aus deinem eigenen Auge gezogen hast, dann wirst du sehen, dass der Splitter im Auge deines Mitbruders gar nicht so schlimm ist. Oder dann kannst du den Splitter ruhig stecken lassen. Immerhin ist es ja kein Balken wie bei dir. Das sagt Jesus nicht, sondern Jesus sagt, dann sieh zu. Dann ist es auch deine Verantwortung, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst und ihm wirklich hilfst. Also, der Herr Jesus setzt hier voraus, es liegt ein klarer Befund vor, alle Missverständnisse sind ausgeschlossen, alle Informationen sind eingeholt und der Splitter ist da. Und jetzt ist klarsichtige Beurteilung gefragt. Keine Mauschelei, keine Begütigung, keine faulen Kompromisse. Jetzt musst du behutsam rangehen und den Splitter rausziehen. Und da fragt einiger, ist das nicht anmaßend? Wo ist denn dann die Grenze zwischen Verurteilen und Beurteilen? Es ist nicht oft so, dass wir ein Verurteilen nur fromm kaschieren als Beurteilen. Wo ist da die Grenze? Woher kann ich wissen, was Schuld ist? Wie kriege ich diese Klarsicht? Und darauf hat Jesus in der Bergpredigt längst vorher geantwortet. Er hat gesagt, Gott hat uns ein klares Wort gegeben. Er hat uns seine klaren Gebote gegeben. Und dieses Wort Gottes ist das einzige Instrument, um Schuld zu beurteilen und aufzudecken. Nichts sonst. Nicht unsere Empfindung. Nicht unsere mancherlei subjektiven Eindrücke, sondern nach dem Motto, dass man dann jemand sagt, ja, ich habe den Eindruck, du bist so oberflächlich. Das nützt ihm überhaupt nichts. Das kann ein richtiger Eindruck sein, kann ein völlig falscher Eindruck sein. Es geht um das Wort Gottes. Es gibt keine andere Quelle. Es gibt auch keine seelsorgerliche Technik, mit der man irgendwie Schuld aufdecken könnte. Es gibt da erst recht keine Psychomethode, die das leisten könnte. Es tut nur das Wort Gottes und nichts sonst. Klare Sicht bekomme ich durch Gottes Wort. Und zwar erstmal klare Sicht über mein eigenes Leben und dann auch klare Sicht über die Situation meines Bruders. Und dann kann man sagen, ist Gottes Wort wie eine vollständige Arztpraxis, wie ein Instrumentenkasten. Gottes Wort ist das Röntgengerät, das die Schuld aufdeckt. Gottes Wort ist das Skalpell, das die Schuld herausschneidet. Gottes Wort ist der Verband, mit dem die Wunde erstmal abgesichert wird. Und Gottes Wort ist auch die Medizin, die unser Herz wieder heil und gesund macht von innen heraus. Das ist alles Gottes Wort. Und je mehr wir in dieser handlichen Arztpraxis, in diesem Arztkoffer heimisch werden, umso mehr taugen wir für unsere Brüder und Schwestern als Ärzte. Chrysostomus, der Kirchenvater, hat einer Gemeinde geschrieben. Da war jemand schwer in Schuld gefallen. Und er hat ihnen diesen Rat gegeben. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, liebe Leute, überführt ihn, aber verhaltet euch nicht wie sein Feind, nicht wie sein Widersacher, der ihm eine Strafe verpasst, sondern seid wie ein Arzt, der Medizin verabreicht. Seid wie ein Arzt, der Medizin verabreicht. Natürlich, die richtige Medizin, die schmeckt oft bitter, aber sie hilft. Und kein guter Arzt freut sich, wenn er bittere Medizin verschreiben kann. Ja, das sind so diese Schlechter, die Menschenverächter, die sagen, ha, da werden wir mal wieder so was richtig Scharfes ihnen geben. Werden wir mal wieder eine richtig knackige Operation durchführen. Nein, kein Arzt macht das wirklich gern. Sondern jedem Arzt tut es selber weh, wenn er seinem Patienten Schmerzen zumuten muss. Und sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen Beurteilen und Verurteilen. Der blinde Verurteiler, der hat im letzten Spaß an seiner Tätigkeit. Aber dem klarsichtigen Beurteiler tut es leid. Ja, tut es manchmal sogar weh, wenn er beim anderen Schuld entdeckt und aufdeckt. Ich weiß noch, meine Frau, wenn sie den Kinderhals noch klein war, nur so Splitter aus den Fingern ziehen musste, dann ist sie selber dabei immer fast gestorben. Also, das ist die richtige Haltung. So soll es sein. Wenn wir wissen, dass der Splitter im Auge des Bruders gefährlich ist, dass er ihn blind machen kann, dann müssen wir uns überwinden und ihn rausziehen. Aber dann machen wir das behutsam und entschlossen zugleich, weil wir von Jesus den Auftrag dazu haben. Ich komme zum Schluss. Jesus hat uns hier ein Programm gegeben, liebe Mitchristen, ein Programm, wie wir als Christen miteinander umgehen und einander beurteilen sollen, wie wir übereinander denken sollen und wie wir miteinander reden sollen. Und er hat uns sehr viel zu lernen daran gegeben, jetzt über die Sommerferien hinweg. Jesus hat gezeigt, dass wir eine hohe Verantwortung füreinander haben. Und wie schnell können wir schuldig werden damit? Denn erstens, richten ist riskant. Richten ist riskant, das war das Erste. Aber Jesus zeigt uns nicht nur das Risiko, nicht nur das Glatteis, auf das wir uns begeben, sondern er gibt uns eine klare Anweisung, wie wir uns auf diesem Glatteis bewegen können. Er sagt, zweitens, lass das Blinde verurteilen sein. Lass es sein. Lass dich heilen von deiner satten Selbstgerechtigkeit. Lass dir von Gott echte Demut schenken, echte Buße. Und dann, wenn der Balken raus ist aus deinem Auge. Und diese Operation muss von Zeit zu Zeit sein, bei jedem von uns. Bei jedem von uns. Wenn das geschehen ist, dann zieh dich nicht zurück von deinem Bruder, dann lass ihn nicht laufen. Sondern dann bitte Jesus darum, dass du ihn klarsichtig beurteilen kannst und dass du ihm behutsam helfen kannst, von seiner Schuld loszukommen. Manchmal können wir das nicht direkt. Es kann nicht jeder mit jedem in gleich guter Weise sprechen. Aber dann können wir mal anfangen, dafür zu beten. Herr, lass ihm oder lass ihr doch was klar werden. Und mache einen anderen bereit, mit ihm oder mit ihr zu reden. Verstehen Sie, es kommt in erster Linie auf meine Herzenshaltung an. Jesus geht's in der Bergpredigt immer wieder um unsere Herzenshaltung. Wie stehe ich zum Bruder? Wie denke ich über ihn? Wie bete ich für ihn? Bete ich überhaupt für ihn? Ich sollte es tun. Und diese Sichtweise für uns selbst und für den anderen, die lernen wir nicht durch irgendeinen theologischen Kurs, sondern die lernen wir nur bei Jesus selbst. Wenn wir in einer lebendigen, verbindlichen Beziehung zu ihm stehen, wenn wir sein Patient werden, wenn wir in seiner Behandlung bleiben, wenn wir uns auf sein Wort verlassen. Schauen Sie, wie hat's der Kambyses gemacht? Der Kambyses hat mit Abschreckung gearbeitet. Er hat diese Haut abziehen und dann über den Richterstuhl ziehen lassen. Der Herr Jesus macht es anders. Er arbeitet nicht mit Abschreckung, sondern er arbeitet mit Überzeugung. Er arbeitet mit Vergebung. Er arbeitet so, dass er unser Herz bewegt, dass er unser Herz weich macht. Weich macht auch für die Not und die Schuld des anderen. Und die Frage ist, bin ich dazu bereit? Bitte ich Jesus darum, dann wird er aus mir einen weisen Arzt machen, einen klarsichtigen, liebevollen Beurteiler. Und dann werden wir heilsamen Einfluss ausüben auf die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Dann werden wir einander helfen, Lasten zu tragen, bis wir einmal dort angekommen sind, wo alle Last auf ewig abgenommen wird. Amen.